Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe österliche Gemeinde, was für eine Botschaft. Was für eine Wahrheit in diesem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs wiederholt Paulus noch einmal die Botschaft, die er als erster den Korinthern verkündigt hat. Die frohe Botschaft von der Auferstehung des Herrn. Es geht um die Auferstehung des Leibes, also um eine körperliche Auferstehung. Bei vielen Christen herrscht da Unklarheit und Unwissenheit. Es geht nicht um eine seelische Wiederbelebung oder um eine Auferstehung in einen seelischen Raum, sondern um einen neuen Leib. Freilich nicht einen vergänglichen, aber ein ganz neues Leben. 3 Punkte möchte ich unserer Osterpredigt heute geben. Der Gekreuzigte ist auferstanden. Dieses Evangelium wird erstens überliefert, zweitens bezeugt und drittens geglaubt. Überliefert. Paulus schreibt den Korinthern in Vers 3, dass er ihnen das weitergegeben hat, was er selbst empfangen hat. Und das ist das simple, einfache Evangelium. Das, was die Christen verbindet, damals wie auch heute, ist etwas, das vom Ursprung her auf uns gekommen ist. Und dieser Ursprung liegt nicht in uns. Unser Glaube hängt an dem, was Gott uns zugute getan hat und geschehen hat lassen. Und hier kann man das sich nur sagen lassen, was geschehen ist. Und das sagt Paulus hier ganz klar. Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Die Korinther haben es sich sagen lassen. Davon geht Paulus aus, und was wir hier sehen, ist eines der ältesten Texte im Neuen Testament, sozusagen ein Stück Katechismus, ein Stück Lehrstück. Und es geht hier nicht um Penibilität, so nach dem Motto, mein, bist du kleinlich, Paulus, warum musst du das hier so buchstabieren? Nein, die Korinther, und das sehen wir im späteren Teil des Textes, nahmen das Gestorben und Begraben nicht ernst. Aber dann wird etwas ganz anderes aus unserem Glauben. Wenn Jesus nur scheintot war, nicht wirklich gestorben ist, oder wenn er nur in eine körperlose Existenz übergegangen ist, dann hat das alles keine Auswirkungen auf unser Leben letztlich und auf unsere Welt. Dann leben wir immer noch in unserer Verlorenheit. Genau das schreibt Paulus. Dann sind wir immer noch ohne Rettung. Und so erleben wir es heute Land auf, Land ab in unseren Kirchen. Dieser Virus ist von den Universitäten auf die werdenden Pfarrerinnen und Pfarrer übergegangen und hat vielen Menschen ein Christusbild vermittelt, das nicht mehr viel mit diesem Christus, mit diesem Jesus der Bibel zu tun hat. Beides, das Sterben wie das Erwecktwerden, ist in Übereinstimmung mit der Schrift geschehen, schreibt Paulus. Es war Gottes Sache, längst zuvor bedacht und sogar verkündigt, wie es im Römerbrief heißt, im 1. Kapitel, das Evangelium, das er zuvor verheißen hat, also versprochen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Jesus musste einen grauenvollen Tod sterben, in dem die Sünde der Menschen triumphiert hat. Jesus scheiterte damit nicht nur an den Menschen, sondern schien damit auch bei Gott für immer verspielt zu haben. Aber dieser Tod erwies sich an Ostern als ein Tod für uns. So ging das, was Jesus gewollt, gepredigt und getan hatte, eben nicht zu Bruch, wie viele gedacht haben, sondern es kam da gerade zum Ziel. Und so ist uns Jesus genau da, wo wir unsere Gottbezogenheit verdorben haben, wo wir eben nicht mehr in Verbindung mit Gott stehen, unser eigentliches Menschsein verloren haben, uns als Verächter Gottes erwiesen haben, in unserer Verlorenheit als Sünder zu Hilfe gekommen. Alle Enttäuschungen, die Gott an seinem Volk erlitten hat, an seinem Volk Israel bereits, jeder Neuanfang, den er machte, jedes Opfer, das im Tempel zur Sühnung von Schuld dargebracht worden war, jede Verheißung, mit der Gott aus lauter Güte sein Heil zugesprochen hatte, all das ist dort zusammengelaufen, wo Gott in Christus unter uns zusammengebracht hat, was gegeneinander war. Gott hat sich selbst und uns im Kreuz zusammengebracht. Sich und uns. Und dann am dritten Tag die Wende, der sich entschlossen hatte, für uns verloren und verdammt zu sein, der ist vom Vater zum neuen Leben erweckt. Nicht mehr beziehungsweise nicht wieder im Alten, nicht im armen, begrenzten, niedrigen, verletzlichen, dem Tod verfallenen Leben, sondern unverweslich, von keinem Tod mehr einzuholen. Und es muss hier klipp und klar gesagt werden, die Auferstehung ist kein biologisches Geschehen, keine Reanimierung. Paulus schreibt, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium. Dieses neue Leben gehört bereits zu unserer ewigen Zukunft. Zum absolut Neuen, das Gott aus dem Nichts hervorruft. Der Auferstandene gehört nicht mehr zur sterblichen Welt. Er ist der Anfänger einer neuen Menschheit. Und für uns gilt das Neue bereits jetzt. Im Glauben, wenn wir an Jesus glauben, das hier wird auch unsere Zukunft sein. Wir werden so werden. Vor jedem Grab, vor dem ich stehe, zitiere ich die Worte von Paulus aus dem Korintherbrief. Es wird gesät verweslich, aber es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit, aber es wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät in Niedrigkeit, aber es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es ist wie, das ist ein biologischer Vorgang, aber wie ein Samenkorn, das stirbt. Hier haben wir Samenkörner, die werden nachher auch verteilt. Aus diesem Körper entsteht etwas völlig Neues, eine Sonnenblume. Oder wenn man die Kinder fragt und sagt, Mann, was, der ist tot, die Raupe ist tot. Sieht aus wie tot. Aber daraus erwächst ein Schmetterling, der sich erhebt. Und so ist es nur ein Bild dafür, was einmal geschehen wird. Es bricht schon herein. Wir haben schon jetzt den Heiligen Geist, wenn wir im Glauben leben, als Unterpfand des neuen Lebens. Wir können schon jetzt eins sein mit Gott, dem Vater, mit Jesus Christus. Aber es wird sich ganz erfüllen, wenn wir einmal den Geist aufgeben werden. Das ist unsere Hoffnung und die wurde überliefert. Zweitens, sie wurde bezeugt. Nun, die Tradition, das, was überliefert ist, kann etwas Anfechtbares sein für uns. Man kann sich ja in Floskeln verlieren. Wir können hier stehen und sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das können wir tun. Wir können in die Kirche gehen. Wir können all die, durch die ganzen Dinge durchgehen und trotzdem, es ist überliefert, aber es ist irgendwie, ja, wo ist das Leben? Tradition aber, hat jemand gesagt, ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Also hier stehen Menschen dahinter. Menschen, die mit ihrem Leben bezeugt haben von Anfang an, was dort geschehen ist. Das Evangelium ist uns nicht nur überliefert, es wurde uns bezeugt. So schreibt Paulus, dass der Auferstandene gesehen wurde von Kephas. Nun, wer ist denn Kephas? Kephas war Petrus. Bei Markus heißt es im Evangelium im 16. Kapitel, geht aber hin, sagt Jesus nach der Auferstehung, sagt den Jüngern und Petrus. Warum denn Petrus? Warum ist hier Petrus zu erwähnen? Der hat sich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert, oder? Der hat den Herrn verleugnet, dreimal. Und hier kommt das ganze Wunder der Gnade und Liebe Jesu zum Ausdruck. Andere hätten Petrus vielleicht gehasst oder links liegen gelassen. Wenigstens ab jetzt. Aber Jesus hatte im Sinn, seinen oft so unberechenbaren Jünger endgültig aufzurichten. Petrus hatte Jesus feige im Stich gelassen und darüber bitterlich geweint. Und Jesus hatte den Wunsch, diesen Mann in dem quälenden Schmerz seiner Untreue zu trösten. Jesus dachte mehr an den Kummer des Menschen, der ihm wehgetan hatte, als an seinen eigenen Kummer, als an seine eigene Verletzung. Leute, das ist göttliche Liebe. Und diese Liebe entzündet Jesus auch in uns. Und so wird Petrus zum Zeugen der Auferstehung. Das neue Leben, das Jesus ihm geschenkt hatte. Er konnte sagen, ich war tot in meiner Sünde. Ich habe nur mich um mich selbst gedreht, ich hatte Angst. Aber er hat mir neues Leben und Vergebung geschenkt. Und dann ist der Auferstandene auch Jakobus erschienen, steht da. Danach ist er gesehen worden, Vers 7, von Jakobus. Warum Jakobus? Jakobus ist zweifellos der Bruder des Herrn. Warum ist das so bedeutsam? Weil wir aus den Evangelien wissen, dass Jesus von seinen Angehörigen nicht verstanden worden ist. Markus 3,21 steht sogar, dass sie ihn für verrückt erklärt haben. Seine Angehörigen, seine Brüder. In Johannes 7,5 heißt es, dass seine Brüder nicht an ihn glaubten. Was so viel heißt, auch manchmal heißt es dort, sie ärgerten sich an ihn. Und das kennen wir ja in Familien, wenn da einer besonders sich vorkommt oder eine besondere Stellung zugesprochen bekommt, dann sind die anderen nicht gerade amused darüber. Was willst du denn, Herr? Bist du besser als wir? Und da kommt der Neid und da kommt dieses Gefühl eben. Ja, wir denken an Josef und seine Brüder im Alten Testament. Dieser Josef, der diese Träume hatte, war nicht sehr geschickt von ihm, das vielleicht so mitzuteilen, aber er war von Gott besonders berufen. Und die Brüder hatten ihn gehasst dafür, verachtet und in den Brunnen geworfen und schließlich an einen Sklavenhändler verkauft. Und hier wird Josef zum Abbild für Jesus Christus. Er wurde ja zum Retter für seine Brüder. Er vergab ihnen und versöhnte sie. Und so können wir uns vielleicht vorstellen, wie auch Jakobus von Gewissensbissen geplagt war, als Jesus hingerichtet worden war. Und Jesus liebt seinen Bruder und er sucht ihn auf, gibt sich ihm zu erkennen. Und auch hier begegnen wir der überwältigenden Liebe und Gnade Jesu Christi. Es gehört vielleicht zu dem erschütterndsten und eindrücklichsten, dass zu den ersten, denen Jesus nach seiner Auferstehung erschienen ist, gerade diese beiden Männer gehören, die ihn Lebzeiten gekränkt hatten. Jesus kommt dem Zerknirschten und Bußfertigen entgegen. Nicht nur ein wenig, nicht nur halb. Und es ist so wunderbar, dass dieses Evangelium eben nicht nur überliefert wurde, sondern bezeugt worden ist. Von denen, die mit Jesus zusammen waren, von denen, die am Boden zerstört waren, als es aus zu sein schien. Aber plötzlich ist er da, der Herr lebt. Und sie haben es weitergegeben. Keine Zweifel. Und die Liste endet hier nicht, sie geht weiter. Ja, Paulus spricht sogar von sich selbst, weil er ja dem Auferstandenen auch begegnet ist. Als er auf dem Weg nach Damaskus war und die Christen ans Messer liefern wollte, er, der Christenverfolger der damaligen Zeit, aber das Evangelium verwandelt sogar die unmöglichsten Menschen, aber auch die möglichsten. Wenn du denkst, ich bin aber kein Verfolger, ich bin aber nicht so schlecht, er verwandelt auch dein hartes Herz. Er verwandelt auch dich, denn wir alle brauchen ihn. Am Ende können wir nichts vorweisen, wir brauchen ihn und er will uns durch seine Liebe wandeln. Und so auch hier, der Kern der bezeugten Botschaft ist die Nachricht über ein Ereignis, das in der Welt geschehen ist. Ein Ereignis, aufgrund dessen die Welt nicht mehr so ist, wie sie vorher war. Nicht mehr der gleiche Ort. Und diejenigen, die das glauben, die davon leben, werden ebenfalls nicht die gleichen bleiben. Und jetzt geht es um die kommende Generation, um uns. Drittens. Dieses Evangelium wird auch geglaubt. Jetzt geht es um uns, um dich und mich, das Ganze im Glauben für uns anzunehmen. So erinnert Paulus die Korinther im ersten Kapitel, ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht. Und Vers 11, es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Die Korinther haben selbst geglaubt, dass der Gekreuzigte der Auferstandene ist. Das bedeutet, wir Christen heute sind zwar abhängig von dem, was uns überliefert wurde, weil es das Ursprüngliche ist. Von den ersten Zeugen sind wir abhängig. Sie haben es bezeugt, es war das Ursprüngliche. Aber wir sind nicht abhängig von einem fremden Glauben. Weil Glauben kann ja nicht von einer geborgten Erfahrung kommen oder die Gewissheit können wir nicht von jemand anders haben. Nein, wir sind abhängig von der Selbstbezeugung Gottes in Jesus Christus. Unser Glaube entzündet sich nicht an der Gläubigkeit anderer Menschen, sehr wohl aber an dem, was Gott selbst durch den Heiligen Geist, durch ihr Zeugnis uns zu wissen und zu erkennen gibt, was er uns anbietet. Daran können wir entzündet werden. Wir können auch heute Morgen entzündet werden durch dieses Wort, das ich hier spreche, nicht weil ich so toll bin oder so, sondern weil der Heilige Geist da ist und weil er dieses Wort in deinem Herzen heute entzündet. Der Glaube ist immer ein neues Gespräch Gottes mit uns heute. Aber dieses Gespräch ist rückbezogen und ist gefüllt mit dem, was Gott in Jesus Christus getan hat und gegeben hat. Der Gott, der heute mit uns redet, ist kein anderer als der, der sich in Jesus zu erkennen gegeben hat. Uns gibt es heute nur, weil der Gekreuzigte auferstanden ist. Und weil der Auferstandene heute an uns wirksam ist. Wir leben heute nicht von Ostererinnerungen. Wir glauben, dass der Herr lebt und wirkt, wie damals. Uns begegnet der Herr im Wort, das gepredigt wird. Er begegnet uns in der Schrift, wenn wir sie lesen. Er begegnet uns in der Gemeinschaft der Heiligen. Und ich möchte euch, die ihr heute sagt, diese Osternacht, die darf ich nicht verpassen, aber die ihr sonst keine Gemeinschaft pflegt mit anderen Christen, ich möchte euch heute ins Gewissen reden. Bleibt nicht allein. Ihr könnt nicht allein auf Dauer Christen sein. Wir brauchen einander. Gott hat uns gerufen. Ob es jetzt St. Matthäus ist oder eine andere Gemeinde, Gemeinschaft, aber verbinde dich mit einer Gemeinschaft. Geb dich hin in Treue an einen Hauskreis, an eine Kleingruppe, an eine Zweierschaft. Bleib nicht allein. Wir brauchen heute gelebte Gemeinschaft, denn darin erweist sich heute der Auferstandene. Ich bin da, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Und es reicht auch nicht nur als Ehepaar. Leute, verbindet euch mit anderen. Lest in der Schrift. Und macht euch bewusst, dass der Auferstandene da ist. Und wir tun es heute wieder gemeinsam. Wie übrigens jeden Sonntag. Diese Kirche ist jeden Sonntag offen. Echt? Unter der Woche nicht, weil da so viel Gerätschaft drin ist. Aber hier, wenn wir zusammenkommen, dann ist die Kirche offen. Und wir werden heute das Abendmahl feiern und uns neu bewusst machen dürfen. Der Herr ist da und der Herr ist auferstanden. Er offenbart sich uns und er redet zu uns. Amen. Es ist uns überliefert, es ist uns bezeugt und wir selbst dürfen daran glauben. Herr, wir danken dir für diesen Morgen der Auferstehung. Wir danken dir, dass weil Jesus auferstanden ist, wir heute in einer komplett neuen Welt leben, in der die Macht der Sünde besiegt ist. Das heißt nicht, dass alle in Frieden leben. Das heißt nicht, dass jeder dem folgt. Aber wir wollen dir folgen. Und wir beten, dass du diesen Glauben entzündest in uns heute ganz neu. Dass wir von hier weggehen als deine Zeugen. Dass wir heute weggehen, erneuert in dem Bund, den du mit uns geschlossen hast. Dass wir als dein Volk in dieser Stadt, in diesem Land und weltweit ein Licht für diese Welt sind. Herr, danke, dass wir bezeugen dürfen, dass du gekreuzigt, gestorben und auferstanden bist. Ja, viel mehr noch, dass du in uns leben willst. Und so sei mit uns heute an diesem Morgen, auch gleich, wenn wir das Abendmahl feiern. Der Friede Gottes, der unsere Herzen bewahrt, sei mit uns. Amen.